Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die großen Investoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar müssen einmal im Quartal melden, welche Aktien sie geh- und welche Aktien sie verkauft haben. Die spannendsten und bekanntesten Namen, die möchte ich heute für euch einmal gemeinsam durchgehen. Wir schauen darauf, was haben diese Profis gekauft, welche Aktien haben sie aus dem Portfolio geschmissen. Legen wir los. So, wir sprechen heute über die spannendsten Portfolioanpassungen der Superinvestoren. Also der bekannten Namen an der Wall Street, Bill Ackman, Michael Burry, Stanley Druckenmiller, Daniel Loeb, Warren Buffett, was haben sie gekauft, was haben sie verkauft? Wichtig ist natürlich an dieser Stelle der Hinweis, wir sprechen über das dritte Quartal 2024. Sie müssen zu unserem Nachteil vielleicht nicht jeden Tag melden und auch nicht am Ende jeder Woche, was sie so kaufen und verkaufen, sondern mit einem gewissen zeitlichen Versatz. Man will ja schließlich für den Service, den man hier bietet, auch entlohnt werden. Das wird schwieriger, wenn all das, was diese Superinvestoren so machen, wenn sie das jetzt ganz transparent und kurzfristig bekannt geben müssten. Es sind aber dennoch spannende Informationen. Und an dieser Stelle ein weiterer wichtiger Hinweis. Man sollte nicht mal ansatzweise auf die Idee kommen, jetzt eine Aktie aus dem Portfolio zu schmeißen, in welche man vielleicht schon seit Jahren investiert, weil einer dieser Investoren sich von dem Titel verabschiedet hat. Die zeitlichen Ansätze, der Horizont einer solchen Investition kann gänzlich ein anderer sein, als wir ihn vielleicht haben bei der langfristigen Investition. Wenn wir uns eine Amazon-Aktie anschauen, dann gibt es Momente, und ich habe die Amazon-Aktie seit 2016 im Zukunftsdepot der Renditespezialisten, da gab es mehrfach Momente, wo ich vielleicht ein technisches Verkaufssignal ausmache und die Aktie dann auch tatsächlich gefallen ist, ich aber dennoch nicht auf die Idee gekommen wäre, sie deshalb aus einem langfristigen Portfolio zu werfen. Das ist gar nicht der richtige Ansatz. Denn so ein technisches Signal, das liefert nicht mit einer Zuverlässigkeit von 100%. Und ich möchte dann nicht in der Bredouille stecken, dass ich vielleicht die Aktie auf höherem Niveau wieder zurückkaufen muss, weil sie eben nicht gefallen ist. Es gibt einen Grund dafür, dass ein Warren Buffett und auch viele langfristige Investoren auf sowas eben nicht reagieren. Unterschiedliche Disziplinen an der Börse mit unterschiedlichen Regelwerken. An dieser Stelle noch ein dritter Hinweis. Ich weiß gar nicht, gab es einen ersten? Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen. Wenn ihr euch jetzt ganz kurz die Zeit nehmen würdet, diesen Podcast zu abonnieren und am besten auf alle Sternchenfunktionen zu drücken, die es so gibt, ja, dann wäre das eine Unterstützung, die ich hier am Dienstag gerne mitnehmen möchte. So, und jetzt sprechen wir über die 13F-Filings für Q3 2024. Und wir gehen mal die größten Adressen gemeinsam durch. Eine Berkshire Hathaway hat als größte Position im Portfolio noch immer, ich habe es gerade gelesen, weil ich ein Video gemacht habe, gestern 28,1%. Im börsennotierten Portfolio von Berkshire Hathaway steckt nach wie vor in Apple. Das ist viel weniger, als es mal waren, ist aber immer noch die größte Position. Die größten Käufe haben stattgefunden in Occidental Petroleum und in VeriSign. An dieser Stelle der Hinweis, diese Käufe möchte ich morgen noch etwas ausführlicher erläutern und zwar in meinem kostenlosen Report. Den Link dazu, ich glaube die meisten von euch sind schon eingetragen, falls aber nicht, den Link dazu, den findet ihr hier unten in den Shownotes. Ebenfalls gekauft hat er, darum ging es im Video gestern, Constellation Brands. Die größten Verkäufe waren wieder, muss man sagen, denn diese Bankaktien standen schon in den vergangenen Quartalen auf der Verkaufsliste. Das waren die Bank of America und die Citigroup. Insgesamt Berkshire Hathaway, wir werden jetzt nicht zu allen so viele Worte verlieren, beziehungsweise ich nicht so viele Worte, aber ich kann es nur immer wieder betonen. Aus Sicht von Warren Buffett, es gibt ja den berühmten Buffett Indicator, der eine Überbewertung des Gesamtmarktes andeutet, nur Aus Sicht dieses Indikators ist der Markt schon wirklich, wirklich lange überbewertet. Und dass Warren Buffett sagt, ja, dann ist das eben so. Ich finde auch, der Vorteil des Älterwerdens ist, dass dich irgendwann gar nichts mehr anficht. Nur wer da auf diesen Warren Buffett, oder der heißt nur Buffett-Indikator, wer da früh drauf reagiert hätte. Und das ist immer dann der Fall, wenn, je nach Interpretation, er über 150% steigt. Ja, kann man googeln. Das ist ein ziemlich bekanntes Ding. Dann ist er zu teuer. Nur das hätte in der Vergangenheit furchtbar schlecht funktioniert. Also vielleicht muss man es einfach so stehen lassen. Nach dem Buffett-Indikator ist der Markt überbewertet. Aber als Timing-Instrument ist dieser Indikator völlig ungeeignet. Der Markt ist teilweise Jahre weiter gestiegen. Und auch Warren Buffett ist nicht immer ausgestiegen, wenn der Buffett-Indikator eine Überbewertung angezeigt hat. Das kann man im Übrigen ganz leicht daraus ableiten, dass sich ja die Aktie von Berkshire Hathaway ganz ordentlich entwickelt hat in den letzten 10 Jahren. Und hätte Warren Buffett Berkshire Hathaway nach dem Buffett-Indikator geführt, dann hätte er eine wirklich brutale Underperformance hingelegt. Ja, es ist super, wenn man einen Indikator hat, der den eigenen Namen trägt. Das muss man sich auch erstmal erarbeiten. Aber ich will nicht sagen, dass er wertlos ist. Absolut nicht. Und wenn wir absolute Extremwerte erreichen sollten, dann muss man das sicherlich anerkennen. Aber im Vergleich zu anderen Phasen, in denen die Märkte als überbewertet galten, sind wir in dieser Überbewertungsphase drin, aber eben nicht die grotesken Überbewertungen, die wir vor dem Platzen der Dotcom-Blase gesehen haben, die wir in den 80er Jahren mal gesehen haben. Also, wann immer dann ein Crash stattgefunden hat, hat man auch schon jahrelang vorher gewarnt. Aber die Bewertungen sind noch nicht auf diesem Niveau. So. Vielleicht kommen wir da noch hin. Also, vielleicht wird die Blase sich weiter aufblasen oder eben nicht. Die Bewertung des Gesamtmarktes ist ein furchtbar schlechter Indikator, um eine Aussage darüber zu treffen, wann wir eine Korrektur sehen. Wir können nur feststellen, wir haben eine Überbewertung. So, es geht weiter. Aber es war mir ganz wichtig, weil es allzu häufig, ich zucke immer zusammen, wenn ich lese, ja, wenn der Markt mal korrigiert, kaufe ich wieder ein. Puh, das ist schwierig. Für einen langfristigen Investor gilt eigentlich erstmal, time in the market beats timing in the market. Man muss schon investiert sein und dann eher Schwächephasen nutzen, um weiter zuzukaufen. Das ist sinnvoller. Kommen wir zu Pershing Square. Das ist das Ding von Bill Ackman. Die größte Position ist Brookfield. Neue Positionen, die er drin hat, sind Seaport Entertainment. Die größten Käufe, in dem Fall ist es ein Zukauf, nämlich Brookfield. Wenn ich offen sein soll, von der Aktie bin ich auch recht überzeugt. Disclaimer, ich bin investiert, sollte also auch überzeugt sein. Und ein weiterer prominenter großer Kauf ist Nike. Größte Verkäufe waren Chipotle und Hilton, also die Hotelkette. Michael Burry, bekannt aus The Big Short. Größte Position, Alibaba. Neue Position, St. Lauder. Größte Käufe, Pinduoduo, HCA. Größte Verkäufe, Alibaba. Nein, das schließt sich nicht aus. Er hat also einen Teil des Gewinns realisiert. Alibaba ist allerdings, da hat er auch auf einen Teil des Gewinns, gemein im Nachhinein das zu sagen, ja. Er hat aber auch auf einen guten Teil des Gewinns verzichtet, denn wenn ich auf die Alibaba jetzt drauf schaue, die haben sich jetzt zuletzt nochmal auch, wie viele China-Aktien, sehr, sehr gut entwickelt. Oh oh, da wird er nicht happy gewesen sein. Also im dritten Quartal stand die Aktie ja schon mal um $100 rum. Wir sagen einfach mal, da hat er auch verkauft. Jetzt ist sie bei $124. Das sieht schon sehr stark aus, was die chinesischen Aktien da derzeit an Signalen liefern. Und der andere große, größere Verkauf ist eine JD.com, also auch eine chinesische Aktie. Stanley Druckenmiller, größte Position Natera, neue Position, immer dran denken, drittes Quartal 2024, United Airlines und Skechers. Schuhe habe ich zum ersten Mal angezogen, sind echt ganz bequem. um mal hier unsachlich zu werden. Größte Käufe, Teva und Amazon. Größte Verkäufe, Flutter. ja, Flutter geschrieben, sieht lustig aus, und Broadcom. David Tepper, größte Position, Alibaba. Neue Position, Corning, Kürzel GLW, und Expand Energy. Größte Käufe, Microsoft, Vistra, JD. Oh, die Vistra, das könnte wehgetan haben, deutlich korrigiert. Größte Verkäufe, Amazon, Meta und TSMC. Wen nehmen wir nochmal mit rein? David Einhorn, kennt vielleicht auch noch der ein oder andere. Größte Position, Green Brick Partners. Neue Position, Acadia Healthcare. Dann hat er einen S&P 500 ETF gekauft. Und Coya Therapeutics. Du kannst dich noch so tief in Biotech einarbeiten. Und dennoch wird es immer mal Aktien geben, von denen du noch nie gehört hast, so wie ich gerade von Coya Therapeutics. Ich hatte ein Biotech-Wochenende, aber die kannte ich echt nicht. Muss ich mir nochmal angucken. Kann also nichts dazu sagen. Größte Käufe, Weatherford, Teva, Capri Holdings. Größte Verkäufe, HP, Viatris und Allied. Daniel Loeb, größte Position, PG&E. Neue Position, Thermo Fisher, Carpenter, Tech und Workday. Größte Käufe, Flutter, waren die nicht größte Verkäufe, bei Stanley Druckenmiller. LPL Financial und Tesla, größte Verkäufe, Microsoft, Live Nation und Vistra. Wen nehmen wir noch mit rein? Tiger Global, ja klar. Größte Position, Meta. Neue Position, Zscaler, Pinduoduo und CoStar. Größte Käufe, Spotify und Eli Lilly. Größte Verkäufe, United Health. Und Zoom Info. Wen sollen wir noch nehmen? Die nehmen wir hier noch. Drei noch. Softbank, George Soros und Nvidia selbst, die ja auch ziemlich viel kaufen und verkaufen. Größte Position von Softbanks, keine Angabe. Ja, die haben natürlich auch viel im Private Equity Bereich, also Softbank, habt ihr mitbekommen, macht die große Finanzierungsrunde bei OpenAI mit. Recursion und Better Home sind die neuen Positionen. Größte Käufe, keine Angabe. Größte Verkäufe, DoorDash und Exscientia. Kenne ich auch nicht. Muss man so offen sagen. George Soros lassen wir doch aus, weil keine Angaben gemacht. Darf man das? Ich glaube, wenn unterhalb einer gewissen Größenordnung agiert wurde, dann muss man keine Angaben machen. Und im Private Equity Bereich. Nebius, SoFi und Nvidia sind die neuesten Positionen von George Soros. Nvidia, größte Position, Arm Holdings. Neueste Position oder neue Position, Nebius und WeRide. Größte Verkäufe, NanoX und SoundHound. Ja, die haben wir mitbekommen. Ich habe ein Video gemacht, weil ich sage, Freunde, das ist doch keine, einige auf Reddit, wobei ich Reddit in einigen Bereichen echt ganz gern mag, machen daraus, das war nur der erste Stake, jetzt übernehmen sie den Rest. Wahnsinn. Und dann geht so ein Ding durch die Decke. Und ja, hat sich natürlich mehr als halbiert. Das hilft nicht. Von $16 auf $10 gefallen. Also, man muss nicht hinter jeder Investition gleich eine Übernahme erwarten. So, haben wir durch? Ich glaube, im Wesentlichen durch. Wir könnten hier vielleicht noch PEF Saudi-Arabien nehmen. Ist das der? Das müsste der Staatsfonds sein. Größte Position, Lucid Motors. Nee, das kann ja nicht sein. Der saudische Staatsfonds hat niemals als größte Position Lucid Motors. Das halte ich für ausgeschlossen. Was ist denn? Ach, der haben es wahrscheinlich unterteilt. Doch. PIF ist natürlich, Public Investment Fund. Das ist der Staatsfonds von Saudi-Arabien. Das muss dann aber eine Unterabteilung sein, weil Lucid Motors definitiv nicht die größte absolute Position des saudischen Staatsfonds sein kann. Aber wahrscheinlich haben sie eine in den USA notierte Investment Entity und die hat dann Lucid Motors als größte Position drin. Das kann natürlich sein. Ja, also bei diesen Filings muss man auch manchmal sagen, dass bei der Extraktion hin und wieder dann vielleicht auch mal Daten ein bisschen missinterpretiert werden können. Und natürlich habe ich das hier nicht händisch rausgesucht. Was wird hier noch genannt als neueste Position? DoorDash und Pfizer Calls, interessant. Und größte Käufe Amazon und Coca-Cola. Größte Verkäufe Walmart und Visa. Walmart ist echt, das habe ich allerdings auch schon vor Monaten gesagt, deswegen, das ist hier keine Verkaufsempfehlung und ich spekuliere hier auch nicht auf fallende Kurse, aber Walmart ist eines der am stärksten überbewertetsten Unternehmen, die mir hier derzeit, also wenn ich mir heute fragen würde, was ist stärker überbewertet, ja, höher bewertet, ist wahrscheinlich ganz knapp Nvidia, aber können wir mal kurz ganz gucken, die Zeit haben wir ja noch. Aber Walmart ist ja sowas von Wahnsinn. Walmart hat aktuell, Nvidia hat einen KGV von 48, 49 mit den bekannten Wachstumsraten. Und Walmart hat ein KGV von 44. Das ist verrückt, aber jeder kauft in diese vermeintliche Sicherheit. Und das KGV sinkt 2,26 auf 38. Und das EBITDA müsste wachsen um 7-8%. Ja, also an sich eigentlich ein gutes Videothema, oder? Mache ich einen eigenen Podcast raus? Walmart und Nvidia, welche ist besser? Ich meine, und kein Mensch spricht davon, na, außer mir jetzt gerade, dass Walmart irgendwann mal um 50% korrigieren muss. Aber das machen wir als eigenes Thema. Walmart oder Nvidia. Und es gibt noch ein paar mehr, die so als so sichere Häfen einfach immer gekauft werden. Weil man natürlich auch bei Walmart wird natürlich auch als Inflationsplay gekauft. Ja, was passiert, wenn die Inflation wieder erwarten, stärker steigt als erwartet? Ja, Zinssorgen, ganz klar. Aber wer kann darauf reagieren? Im Supermarkt. Und Walmart hat auch in der Vergangenheit natürlich wirklich eine sehr, sehr gute Preisstrategie gefahren, was nichts anderes heißt aus Sicht des Anlegers. Sie haben also immer wieder die Preise an den Stellen erhöht, wo es offensichtlich den Einkäufer nicht davon abgehalten hat, einfach weiter einzukaufen. Also das ist dann eine gute Preisstrategie. Ja, der gute Täuschung, aber am Ende des Tages steht der Preis dran, also du kaufst ja freiwillig. Aber Wahnsinn, dass Walmart und Nvidia letztlich die gleiche Bewertung aufweisen. Das muss ich separat nochmal besprechen, weil es ist ein grundlegendes Problem, dass diese Story-Stocks dann da drin gefangen sind. Und das geht dann Ewigkeiten gut, bis es irgendwann nicht mehr gut geht. Es ist keine Verkaufsempfehlung für Walmart, aber das muss man einfach wissen, dass man hier das 40-fache des Gewinns bezahlt für ein einstelliges Wachstum. Ja, gut. Schluss für heute. Während ihr das hört, befinde ich mich auf dem Heimweg aus meinem Winterlager. Das heißt, ab Donnerstag werden die Podcast-Folgen auch wieder schlechter gelaunt. Da muss man von ausgehen, vorübergehend. Wenn ihr es trotzdem hören möchtet, dann freue ich mich über ein Abo. Also macht's gut. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Nochmal die kleine Erinnerung zu abonnieren, zu kommentieren. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute. Euer Lars.